Ich glaube, alle spüren, so wie es gerade läuft, wird es auf Dauer nicht weitergehen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Die eine Möglichkeit ist, darauf zu beharren, dass man immer recht hatte. Das können nicht nur Linke gut, sondern das können eigentlich alle gesellschaftlichen Strömungen gut, und darauf zu beharren, dass die anderen völlig irre sind. Oder man nutzt die Gelegenheit für einen politischen Kassensturz.
Sagt Klaus Lederer.
Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.
Sieben Jahre lang war er Kultursenator in Berlin. Über 20 Jahre lang Mitglied des dortigen Abgeordnetenhauses. Mit 15 bereits hatte er am Runden Tisch von Berlin mitgewirkt. Der Anfang seines politischen Engagements. Zumindest in der Hauptstadt muss man meinen heutigen Gast nicht mehr vorstellen. Klaus Lederer, von 2016 bis 2023 Bürgermeister von Berlin und Senator für Kultur und Europa. Seit 1992 ist er promovierte Jurist, Mitglied der damaligen PDS, heute Die Linke, und streitbarer Kopf seiner Partei. Ich freue mich auf das Gespräch mit einem der gewiss intellektuellsten, aber auch pragmatischsten Köpfe innerhalb des linken politischen Spektrums.
Ja, herzlich willkommen, Herr Lederer. Ich freue mich, dass Sie beim Cicero-Podcast sind, bei dem Magazin, das, Zitat, nun wirklich kein Hort linker Umtriebe ist. Das nämlich habe ich in Ihrem neuen Buch Mit links die Welt retten so gelesen. Das schreiben Sie an einer Stelle, da können wir gleich vielleicht nochmal drüber sprechen. Zunächst interessiert mich einfach, wie ich mir nach 2023, nach der Wahl und dem Beginn der schwarz-roten Koalition in Berlin, jetzt Ihr Leben als Bürgermeister AD und Kultursenator AD vorstellen kann.
Also zum einen, ich bin ja nach wie vor gewählter Abgeordneter, ja, und habe es mir mit meiner anderen Senatorin, AD-Kollegin Elke Breitenbach in der letzten Reihe links außen in unserer Fraktion im Parlament jetzt, habe ich da jetzt Platz genommen, und ich kümmere mich jetzt dort um Queerpolitik in aller Breite. Das hat Berührung zur Kulturpolitik, das hat Berührung zur Gesundheitspolitik, zur Sozialpolitik, auch zur Rechtspolitik. Ich habe früher Rechtspolitik gemacht, und es ist ja gute parlamentarische Tradition, dass man, wenn man vorher ein Regierungsamt hatte, nicht in demselben Ressort tätig wird, nicht in den Ausschuss geht, nicht die Sprecherfunktion übernimmt, was einerseits schade ist, ja, ich habe gebrannt für das Thema, andererseits allerdings natürlich auch nachvollziehbar, weil sie kommen dann immer permanent in so eine Ping-Pong-Situation. Das hätten sie doch alles schon längst machen können und so. Dem sollte man sich selber auch nicht aussetzen. Und ich habe in der Tat gerade mal wieder gelernt, wie es ist, oder ich lerne es noch, es ist ein langer Lernprozess, nach 20 Jahren mit 80-Stunden-Wochen sowas wie Zeit auch ganz bewusst zu haben. Also nicht permanent mit Hummeln im Hintern zu sitzen und nur darauf zu warten, dass man wieder was tun kann, sondern tatsächlich auch Zeit mal als solche zu nutzen, um in Ruhe zu lesen oder einfach nur mal das Zweite einzulegen und sonst gar nichts zu tun. Ja, das ist ein Lernprozess, das muss man wirklich sich antrainieren. Und deswegen das Buch, eine Situation, in der man mal innehält, in der ich mal innehalten wollte, in den ich auch mal versucht habe, für mich selber in so einen Selbstverständigungsprozess zu gehen. Christoph Hein, mit dem ich befreundet bin, sagte, man schreibt Bücher eigentlich für sich selbst. Wahrscheinlich ist das sogar richtig. Aber natürlich freut es einen auch, wenn es dann andere lesen.
Da kommen wir gleich vielleicht nochmal drauf zurück, denn Sie schreiben ja auch gleich am Anfang, dass es ein Selbstvergewisserungsprozess irgendwo auch gewesen sei. Jetzt meinten Sie gerade, Sie sind bewusst oder aus guter Tradition eben nicht Sprecher des Kulturausschusses, aber inwieweit beobachten Sie die Arbeit Ihres Nachfolgers Joe Cialo genauer als vielleicht andere Abgeordnete?
Natürlich, mit Sicherheit. Also ich habe das 6,5 Jahre machen können und das war mir wirklich eine Herzensangelegenheit. Ich habe damals mal gesagt, das ist eigentlich die schönste Aufgabe, die man in so einer Stadt wie Berlin wahrnehmen kann. Und das würde ich heute genauso sagen. Da hat sich nichts dran geändert. Und ich habe ja auch viel versucht loszutreten, den Bereich der Sicherung von Räumen für Kulturproduktion, für Kulturpräsentation. Auch die Auseinandersetzung mit Antisemitismus im Kulturbetrieb war bei mir schon ein Thema. Die Frage von Qualitätsstandards bei der Arbeit im Kulturbereich. Und natürlich schaue ich jetzt, was wird fortgesetzt, was fällt weg. Ich freue mich, dass es den Museumssonntag noch gibt, einmal im Monat. Das war wirklich ein wichtiges Projekt. Andere Dinge stehen natürlich jetzt zur Disposition. Das finde ich dann natürlich traurig. Aber ich pflege tatsächlich auch die Tradition, jetzt nicht die Haltungsnoten zu verteilen als derjenige, der nicht mehr im Amt ist, weil das Amt nicht zu haben, macht es einem leicht, wenn man das Amt hat. Sondern habe auch versucht, eine gute Übergabe zu machen, um Joe Cialo da einen vernünftigen Start zu ermöglichen.
Wollte ich gerade sagen, er hat die ja auch sehr gelobt, also ihre sehr erfolgreiche Amtsführung, glaube ich, so hat er gesagt. Und den Ruf, den Sie da auch für die Berliner Kulturpolitik erarbeitet haben, würden Sie sich wünschen, diese Kollegialität auch über die großen politischen
und ideologischen Gräben hinweg wäre vielleicht mehr Normalität manchmal wie.
Absolut. Ich glaube, dass tatsächlich zu guten demokratischen Verhältnissen gehört, dass alle sich an die Regeln halten. Dass zu guten demokratischen Verhältnissen im Grunde auch gehört, dass alle demokratischen Parteien, also alle, die sich zu den Grundstrukturen demokratischer Verfasstheit bekennen, für sie auch einstehen, prinzipiell auch in der Lage sind, wenn die Situationen es hergeben, politisch und miteinander kooperationsfähig zu sein. Ich glaube auch, dass ich in meiner Amtsführung als Senator, und das mache ich eigentlich auch heute noch, versuche, über Parteigrenzen hinweg das Gemeinsame zu suchen und nicht per se in den Konfliktmodus zu gehen. Natürlich gehört zu einer Demokratie auch der Streit über Sachfragen, aber die Zuspitzung, die Emotionalisierung, die zum Teil auch Wutbewirtschaftung, die heute Einzug gehalten hat und die zum Teil, so scheint mir, wichtiger geworden ist als die Lösung von inhaltlichen Sachfragen. Ja, Position sitze ich A so, dann werde ich mich als B genau gegenteilig positionieren und werde versuchen, das möglichst hoch zu emotionalisieren, um dann im Anschluss wie mit dem Staubsauger sozusagen meine eigene Anhängerschaft zu mobilisieren und einzusammeln. Das sehe ich natürlich mit Sorge. Und ich wünschte mir, dass traditionelle demokratische Gepflogenheiten eine stärkere Verankerung hätten, als das im Augenblick oft der Fall ist.
Hm. Jetzt meinten Sie ja schon, Sie hätten jetzt auch Zeit, unter anderem um Bücher zu schreiben. Und wir wollten ja über Mit links die Welt retten ein bisschen mit Ihnen sprechen. Und ich hatte den Eindruck, als ich das, oder ich hatte viele Eindrücke gleich auf einmal, als ich dieses Buch sah. Aber zum einen dachte ich, Bücher übers Linkssein scheinen momentan ja so ein bisschen im Trend zu liegen. Also ich hatte vor kurzem einen Podcast, weiß ich noch, mit Susan Neyman über ihr Buch Links ist nicht Vogue. Dann gibt es dieses Buch von Sarah Wagenknecht, über das wir gleich bestimmt auch nochmal reden wollen. Aber man hat so ein bisschen den Eindruck, wir leben gerade in so einer Zeit, und das gilt sicherlich nicht nur für Linke, der neuen Selbstvergewisserung oder so der Frage, die Welt ist im Umbruch und was können die alten Ideologien oder die alten Gewissheiten uns da eigentlich noch mitgeben? War das so eine Bewegkraft, die zu diesem Buch geführt hat?
Ja, natürlich. Also ich bin ja politisiert worden in den Jahren 1989, 90. Das war das Ende meiner Pubertät, das war die Zeit, wo man sich seine ersten eigenen Gedanken macht, und ich lebte im Osten in der DDR und brach sozusagen die selbsternannte ewige Alternative zum Kapitalismus zusammen wie ein Kartenhaus, und was dann auf diesem Trümmerhaufen zu finden war, war alles andere als appetitlich. Und andererseits war da die Erfahrung dieses Aufbruchs, dieser demokratischen Selbstermächtigung, die ich ja live erleben konnte. Ich hatte die Gelegenheit, am Runden Tisch damals mitzuarbeiten als 15-Jähriger. Das ist ja auch irre, ja, wenn man sich ja heute gar nicht mehr vorstellt. Und habe eben auch dort erlebt, wie eben auch über Parteigrenzen, über unterschiedliche politische Positionen hinweg mit großer Achtung, mit großem Respekt voreinander Dinge angepackt wurden. Bis zu dem Zeitpunkt, wo dann klar war, dass die Frage der Vereinigung von Rest-DDR und Bundesrepublik nur noch eine Frage der Zeit sind, da war das dann sehr schnell vorbei, und da rissen dann schnell die Routinen von Politikbetrieb ein, die wir auch heute kennen und die sich heute eher nochmal zugespitzt haben, der Abgrenzung und so weiter. Damals hieß es, wir haben das Ende der Geschichte erreicht. Das wäre jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis überall auf der Welt Wohlstand, Prosperität, Demokratie siegen würden. Und 34, 35 Jahre später muss man sagen, all diese Gewissheiten und auch diese Selbstgewissheiten eines, wenn man so will, durchaus saturierten Europas oder saturierten Westens stehen in Frage. Ich glaube, alle spüren, so wie es gerade läuft, wird es auf Dauer nicht weitergehen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Die eine Möglichkeit ist, darauf zu beharren, dass man immer recht hatte. Das können nicht nur Linke gut, sondern das können eigentlich alle gesellschaftlichen Strömungen gut, und darauf zu beharren, dass die anderen völlig irre sind. Oder man nutzt die Gelegenheit für einen politischen Kassensturz. So, die gesellschaftliche Linke kommt gar nicht umhin, den politischen Kassensturz einzuleiten, weil so wie sie gerade dasteht, kann sie nun beim besten Willen nicht mehr behaupten, dass alle anderen dafür verantwortlich seien, dass sie in diesem Zustand sei, in dem sie ist. Sondern das muss dann mit ihr selbst zu tun haben, das muss mit ihren eigenen Grundannahmen zu tun haben. Und wenn man ganz ehrlich ist, ist es ja völlig egal, ob konservativ, liberal, sozialdemokratisch, im Großen und Ganzen, und selbst die orthodox-kommunistischen Parteien mit all ihrer Rhetorik haben sich zumindest in den Ländern des Westens doch am Ende, wenn man sich Frankreich oder Italien anguckt, mehr oder weniger auch im gesellschaftlichen Kanon bewegt, im gesellschaftlichen Spektrum bewegt, auf der gleichen Grundlage wie andere Akteure, haben im Wesentlichen in den 50er, 60er, 70er Jahren dieselbe Politik gemacht. Egal, wer da gerade am Ruder war. Ja, es war also der fossile Klassenkompromiss. Es war eine Zeit von ja doch kontinuierlichem Wirtschaftswachstum. Es war insofern auch Mehrwert zu verteilen. Es kam dann 68 die Freiheitsverheißung der individuellen Befreiung von der Tatsache, dass man in den Schulen noch Kinder geschlagen hat. Oder ja, also die klassische Zweierbeziehung mit dem Alleinernährermodell. All die Dinge wurden in Frage gestellt. Erst in den 70er Jahren begann das zu bröckeln. Nämlich als dann die Phase des ewigen Wirtschaftswachstums an ihr Ende kam Und heute kommt eben noch dazu, was eigentlich auch seit Beginn der 70er Jahre, spätestens mit dem Bericht des Club of Rome, ja klar war, wir leben hier über unsere Verhältnisse. Wir verbrauchen deutlich mehr Ressourcen, als die planetaren Grenzen es uns ermöglichen. Wir bringen unsere Atmosphäre in eine Situation, die die Frage der Bewohnbarkeit des Planeten in nicht mehr irgendwann utopischer Ferne, sondern schon in greifbarer Zukunft auf die Tagesordnung setzt. Und da kann man jetzt eben tatsächlich entweder sagen, wir müssen die Karten legen, wir müssen fragen, sind wir hier auf dem richtigen Weg? Oder aber man beharrt darauf und tut einfach so, als könne man so weitermachen wie bisher. Und das ist übrigens keine Herausforderung, vor der allein die gesellschaftliche Linke steht. Auf dem Planeten sind die Fragen, die zu beantworten sind, Fragen, die sich für alle stellen. Und die Frage ist, am Ende kommt man in einen klugen Wettstreit der Ideen. Und da sage ich mal, ist es mir am Ende egal, ob das Vorschläge sind, die vom Papst stammen, der jetzt auch nicht unbedingt als Linker reüssiert, ja, der aber mit Laudate Deum in jüngerer Zeit ein vatikanisches Entschreiben versendet hat, wo ich jetzt sage, da kann ich jeden Satz unterschreiben. Ja, oder ob es aus klassisch sozialdemokratischen oder auch konservativen bis hin zu sozialliberalen gesellschaftlichen Kontexten kommt, das ist mir unterm Strich eigentlich egal, weil die Probleme lösen wir ohnehin am Ende nicht in Konfrontation.
Ich meinte ja schon, also es sind ja letztlich nicht nur Linke, die aktuell in Büchern oder in welcher Form auch immer über die eigenen Werte und die eigene Basis nochmal neu reflektieren. Mich würde trotzdem interessieren, dieses Buch jetzt, ist es zunächst als ein Impuls, der in die Partei wirken soll, geschrieben worden oder schon etwas, was auch sehr nach außen wirken soll? Also ich muss das vielleicht auch gerade zur Erklärung nochmal sagen. Es hat ja wirklich ganz viele Facetten und es ist zunächst sehr biografisch orientiert. Also es beginnt 1989 mit Ihren eigenen Erfahrungen, wo wir vielleicht gleich auch nochmal kurz drüber reflektieren können. Aber es hat eben auch einen sehr stark theoretischen Teil. Ich finde als ich das Buch in die Hand nahm, das erste Mal, das war für mich wieder so, nochmal so die gute alte Linke, um es mal so zu sagen, so zwei Drittel, ein bisschen übertrieben, zwei Drittel eigentlicher Text und ein Drittel Fußnotenapparat. Also da hat sich wirklich jemand Gedanken gemacht, wo ich sonst eher, ich weiß nicht, wie es Ihnen da geht, aber oft das Gefühl habe, viele, egal ob das jetzt auf der Linken ist, aber da fällt es vielleicht besonders schmerzlich ins Gewicht. Viele Theoriebildungen sind doch heutzutage vielleicht eher unterkomplex.
Naja, ich bin kein Wissenschaftler, aber ich denke, wenn man in eine Auseinandersetzung geht, und das tut man, auch wenn man erstmal für sich selbst Rechenschaft ablegen möchte, dann ist man schon veranlasst, sorgfältig zu arbeiten und dann muss man sehr, sehr genau schauen. Und insofern war es mir auch wichtig, die Quellen, auf die ich mich beziehe, die geistigen Wurzeln, auf die ich Bezug nehme oder mit denen ich mich auch auseinandersetze, an dieser Stelle dann auch sorgfältig kenntlich zu machen und genau zu dokumentieren. Erstmal habe ich schon gesagt, ich habe das Buch eigentlich für mich selbst geschrieben und jetzt gar nicht unbedingt die ideelle Gesamtleserin vor Augen gehabt, sondern ich habe gesagt, okay, ja, natürlich schreibe ich das Buch auch, um in meiner Partei einen Debattenprozess loszutreten, weil ich schon glaube, da ist vieles erstarrt. Und die Sorge, sobald man eine Diskussion lostritt, fliegt einem der ganze Laden um die Ohren, sehr groß. Das beherrscht uns jetzt schon seit 15 Jahren. Es bringt uns nur nicht voran, sondern wir versinken in der Bedeutungslosigkeit. Ich glaube, dass es auch an Menschen aus der gesellschaftlichen Linken gerichtet ist, die vielleicht auch darunter leiden, in welchem Zustand, dass es derzeit keine Partei gibt, die sie adäquat repräsentiert, dass sie finden, dass es durchaus ideengeschichtliche Ansätze gibt, die in den augenblicklichen Debatten fehlen. Ich habe es aber auch geschrieben für sozialgesinnte christliche Humanistinnen und Humanisten, für auch, wie gesagt, liberale Menschen, die sich in der Tradition des Sozialliberalen oder auch des Radikaldemokratischen bewegen, weil die gehören für mich im weitesten Sinne zu den Akteurinnen und Akteuren, die man für so einen Veränderungsprozess braucht. Und was mir wichtig war, mir ist dann doch aufgefallen, dass man nicht ewig jung ist und die 50 winkt, sie steht unmittelbar vor der Tür. Ich habe auch gemerkt, dass der Kommunikationsprozess, der Austausch mit Menschen, die eine Generation nach mir sich selbst als links verstehen, mir zunehmend schwerfällt, weil ich merke, dass wenn ich aus meinen Erfahrungen erzähle und berichte, diese können mit den Erfahrungen gar nichts mehr anfangen. Und das findet sozusagen in ihrem Erfahrungskosmos gar nicht statt. Also dieses 1989-90 hat auch die PDS-Linke sehr, sehr schnell vergessen als eine ideengeschichtliche und realpolitisch ganz einschneidende Zäsur in ihrer eigenen Geschichte. Und deswegen ist es am Ende so ein Buch, in dem tatsächlich vieles stattfindet. Ja, viel Biografisches, der Versuch auch nochmal in die Geschichte zurückzugehen. Mir war es auch wichtig, so manche Mythenbildung in Frage zu stellen, die sich innerhalb der gesellschaftlichen und auch der politischen Linken hält. Wobei ich auch sagen muss, man muss mit dem Begriff die Linke ja immer vorsichtig sein. Das ist ja nichts Homogenes, sondern zum Teil eben auch, gibt es Menschen, die sich als links verstehen, die diametral entgegengesetzte Positionen haben. Das muss man immer, und ich kann auch nicht für die Linke reden und ich kann auch noch nicht mal behaupten, ich hätte den kompletten Überblick.
Aber das finde ich wirklich spannend, dieser Gedanke, also des eigenen Älterwerdens natürlich, aber auch, dass diese Zäsur 1989, die ja mittlerweile, sagen wir mal, die Biedervereinigung, die mittlerweile 34 Jahre zurückliegt, dass die bei Jüngeren, die in einem anderen Bewusstsein einfach groß geworden sind, gar nicht mehr so die Rolle spielt. Und von daher fragte ich mich ohnehin beim Lesen, und das bezieht sich jetzt nicht nur auf den Punkt 1989, sondern geht auch weit darüber hinaus, wie viel ist Weitergabe der Glut und wie viel ist Weitergabe einer Asche, um es mal so zu sagen, die auch mit dazugehört. Also ich war beispielsweise doch erstaunt, dass man scheinbar noch sehr tief in die Marx-Exegese einsteigen muss, um in der Partei Die Linke als relevante Stimme wahrgenommen zu werden.
Nein, das ist nicht so. Ich habe das nicht für die Partei gemacht, sondern ich habe das gemacht, weil ich der Ansicht bin, dass die marxische Denktradition von einer ganzen Menge Verkrustungen und orthodoxen Lesarten und Interpretationen befreit werden muss. Also es gilt viel als Marxismus, was vermutlich, kann ja nur spekulieren, bei Marx ziemlich viel müdes Lächeln ausgelöst hätte oder sogar bitteren Spott, beißenden Spott hervorgerufen hätte. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass aus einem ursprünglich mal zutiefst humanistischen Ansatz, der ja, wie jemand wie Friedrich Engels auch selber schreibt, derselben Wurzel entstammt wie der Liberalismus, vom gleichen Fleische, plötzlich zu so einer zutiefst antihumanistischen, diktatorischen, verkrusteten Herrschaftstechnologie und Herrschaftsideologie geworden ist. Und das ist mit 1989, 90 auch nicht einfach verschwunden. Ich habe in den frühen 90ern tatsächlich viele in der damaligen PDS erlebt, die diese Auseinandersetzung mit der SED-Geschichte, mit dem Stalinismus, mit dem Poststalinismus für sich wirklich ganz ernst genommen haben. Aber Mitte der 90er Jahre wurde das dann zunehmend weniger relevant und man ging zur politischen Tagesordnung über und orientierte sich dann eher an klassischen sozialdemokratischen Modellen, nur eben angeblich richtig, angeblich viel konsequenter als die SPD und so weiter. Und da spielte das plötzlich keine Rolle mehr. Und mir war eigentlich wichtig zu sagen, wenn wir heute als Linke noch irgendwas im politischen System wollen, dann müssen wir zum einen begründen, warum es uns gibt, und wir müssen zum zweiten irgendwie nachvollziehbar begründen, wie wir die politischen Ziele, die sich daraus ergeben, umsetzen wollen. An beiden fehlt es gerade. Und dahin zu kommen, diesen Kompass überhaupt wieder revitalisieren oder sich überhaupt wieder klar zu werden, was ist die eigentliche Basis, auf der man steht, schadet es überhaupt nicht, sich tatsächlich nochmal eher an den Originalen zu orientieren und in die Ideengeschichte der damaligen Zeit einzutauchen. Nur dann ist man ja in der Lage, bestimmte Gedanken, bestimmte gesellschaftskritische Ansätze, Analysemethoden irgendwie für die Gegenwart wieder fruchtbar zu machen. Alles andere wäre im Grunde einem Schreien zu huldigen, wäre freie Religionsausübung.
Sie haben uns ja, uns, dem Magazin Cicero, in Ihrem Buch nachgewiesen, dass wir das auch mal gemacht haben.
Absolut.
Ich bin dann ins Archiv gegangen. Also Sie schreiben, glaube ich, das, und das ist ja auch richtig, also selbst Frank Schirmacher hat damals nach der Finanzkrise oder während der Finanzkrise so um 2008 plötzlich die linken Werte wieder in der FAZ damals hervorgehoben. Und wir haben, habe ich dann geschaut, ich glaube 2011 war sein Interview mit dem Philosophen Andreas Arndt zu der Frage, warum Marx immer noch aktuell ist, gehabt. Jetzt scheint sich das vielleicht bei vielen unserer Leser oder jetzt auch Zuhörer nicht verfangen zu haben, warum Marx immer noch aktuell ist, die Frage. Deshalb vielleicht nochmal so in Ihren Worten. Was würden Sie sagen, warum ist Karl Marx eigentlich auch weit über die Finanzkrise von 2008 hinaus immer noch aktuell?
Ich glaube, dass Marx in Auseinandersetzung mit den damalig gerade stattfindenden bürgerlichen Revolutionen, die ja mit einer Freiheitsverheißung verbunden waren, mit einer Verheißung von Gesellschaftlichkeit, die auf demokratischer Selbstbestimmung beruht, auf der Grundannahme der Gleichheit der Menschen, der freien Entscheidung über das individuelle Schicksal und der kollektiven Entscheidung über das gemeinschaftliche, gesellschaftliche Schicksal. Dass Marx, wenn man so will, eine Lücke gefunden hat, ein fehlendes Element im Denken, vor allem der frühbürgerlichen Vorreiter, die damals noch gar nicht wissen konnten, was Kapitalismus ist, weil den gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Er hat ja erst tatsächlich im Vereinigten Königreich Fahrt aufgenommen um die Jahrhundertwende vom 18. zum 19. Jahrhundert, mit der industriellen Revolution. Was er gefunden hat, ist, dass in dem Augenblick, in dem wir unseren gesellschaftlichen Reichtum gemeinsam produzieren, gemeinschaftlich produzieren, aber in einem Wirtschaftssystem leben, was dann eine Eigendynamik entwickelt und auf der privaten Aneignung dieses Wohlstands beruht, eine Situation entsteht, in der die volle Freiheit nicht verwirklichbar ist, sondern nur die halbe Freiheit verwirklicht werden kann. und dass ganz der Tradition der Aufklärung verpflichtet, menschgemachte Verhältnisse durch Menschen auch verändert werden können. Das ist mein Grundansatz. Und da würde ich im Übrigen sagen, sind die Verheißungen der bürgerlichen Revolution, die Verheißungen der französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, heute würde man vielleicht sagen Geschwisterlichkeit und auch der universelle Ansatz, hochaktuell, nach wie vor hochaktuell, weil nicht eingelöst. Also die französische Revolution verstand sich nicht als Nationalstaatsprojekt, sondern in Frankreich glaubte man, den Stein der Weisen gefunden zu haben für die richtige Einrichtung der gesamten Welt. Und man verstand sich als Role Model, ja, und sagte, das, was hier gilt, für jeden Staatsbürger in Frankreich, muss auch für jeden Menschen auf dem Planeten sonst wo geben. Und das muss sozusagen, man dachte eben nur, das geht von alleine und muss nicht erkämpft werden. Ziel muss eigentlich sein, gesellschaftliche Verhältnisse einzurichten, die jedem Menschen die individuelle Entfaltung der eigenen Persönlichkeit ermöglichen. Und zwar im solidarischen Zusammenwirken mit anderen. Und das ist das, was an Marx nicht nur nach wie vor aktuell bleibt, sondern ich glaube auch das Analyseinstrument, dass wir ein Wirtschaftssystem etabliert haben, was sich ein Stück weit abstrahiert vom Willen der Einzelnen, was irgendwie funktioniert wie so ein Autopilot, wie so auf Autopilot gestellt und was Wirkungen mit sich bringt, die für die Gesamtgesellschaft und selbst für den Kapitalismus letztlich schädlich sind und immer wieder dazu führen, ihn in Krisen zu bringen, ihn die Basis seiner Existenz kaputt zu machen, die ökologischen Rahmenbedingungen seiner Existenz kaputt zu machen. Und das ist, glaube ich, etwas, was nicht nur Marx, sondern nach ihm durchaus auch andere, durchaus auch bürgerliche Denker, auch Schumpeter, auch meinethalb Max Weber, immer wieder inspiriert hat, sich genauer mit den Bewegungsgesetzen, mit den Normen, in denen gesellschaftliche Entwicklung sich vollzieht, auseinanderzusetzen. Und ich glaube, da kommt, wenn man da wieder hinkommt und das benutzt, dieses Instrumentarium, kann man auch über die Welt von heute eine Menge lernen.
Das finde ich spannend, diese Feststellung, dass ja auch andere Denker diesen Faden dann irgendwie aufgegriffen haben, auch aus einer ganz anderen Denktradition zum Teil. Und ich frage mich, weil ich ja auch meinte, Ihr Buch hat ja auch diese autobiografischen Züge immer wieder, weil es ja eben auch Selbstreflexion sein will. Ich fragte mich, was führt jemanden mit 15, Sie meinen es ja selber, als die Wende war, waren Sie ungefähr 15 dazu, nicht diesen vielleicht nachvollziehbaren Impuls zu folgen, ich gebe jetzt voll Gas und schaue nur noch nach vorne, also zeitlich nach vorne, sondern bei Ihnen schien es ja auch ein Impuls zu sein, ich schaue jetzt erstmal zurück, was ist auch falsch gelaufen, was war, warum wurde aus dieser humanistischen Idee, wie Sie es nennen, plötzlich ein Unrechtsstaat auch. Und was ist bewahrenswert? Also das ist ja eigentlich ein sehr konservativer Reflex sogar. Können Sie erklären, warum Sie mit 15 da eher dann in die Aufarbeitung gegangen sind, was ja ungewöhnlich ist für einen Heranwachsenden?
Naja, ich habe das ja nicht sofort angefangen, aber mir war schon klar zu dem damaligen Zeitpunkt, was da der real existierende Sozialismus an Trümmern hinterlassen hat, ist ein so fundamentaler Einschnitt, dass keine gesellschaftliche Linke einfach sagen kann, wir machen mal so weiter. Sondern da muss man grundsätzlich ran, also wenn das so gegen die Wand gefahren worden ist, dann stehen Grundannahmen, die man vielleicht vorher für selbstverständlich und für richtig hielt, absolut in Frage. Also muss man aufbäumen vor seiner eigenen Tür. Und das Zweite ist, ich habe der Verheißung nicht geglaubt, dass wir am Ende der Geschichte stehen. Also mir war schon damals klar, dass die Stimmung der 90er Jahre, die ja dann erst um die Jahrtausendwende sozusagen erste Risse bekommen hat und richtig erschüttert worden ist, auch eigentlich erst um die, also zumindest in Mitteleuropa, um die Zeit der großen Finanz- und Wirtschaftskrise nach der US-Hypothekenkrise, also 2008, 2007, 2008, 2009, dass dieses Ende der Geschichte und jetzt wird alles nur noch aufwärts gehen und jetzt wird irgendwie die ganze Erde wird jetzt sozusagen, wir werden uns allen in den Armen liegen und werden ein Fest des Friedens, der Freiheit und der Demokratie feiern, dass das Unfug ist. Das war mir schon damals klar, ohne dass ich genau zum damaligen Zeitpunkt sagen konnte, warum mir das klar war. Es war eher gefühlt als gewusst, dass dem so ist. Und deswegen erzähle ich auch, was für mich so Aspekte waren, die mich haben daran zweifeln lassen, dass jetzt alles gut sei. Naja, ich habe mich dann in meiner Partei engagiert, ich habe mich auch außerparlamentarisch engagiert und ich habe eben auch gemerkt, dass solche Diskussionen, wie sie für mich wichtig waren, auch in der Partei geführt worden sind, so bis in die Nullerjahre hinein. Und dann habe ich eben gemerkt, nach der Fusion von WASG und PDS zur Linke und da ja durchaus Aufführung von Oskar Lafontaine, wurde das dann am Ende relativ schnell so eine Melange aus Ordoliberalismus, eher paternalistischer Sozialdemokratie, antiwestlichen Ressentiment, das hat mir dann irgendwie angefangen, nicht mehr zu behagen. Und da fühlte ich mich gedanklich nicht wirklich aufgehoben und vor allem entdeckte ich bestimmte Muster wieder, die ich in der Geschichte der Linken immer schon auch gab und die ich schon also als eher reaktionär, als eher regressiv, als eher problematisch empfunden habe. Und jetzt war nach dem Ende meiner Tätigkeit als Senator zum einen die Zeit und zum zweiten auch für mich die dringliche Notwendigkeit, mir dazu mal Rechenschaft abzulegen. Und das ist nun bei rausgekommen.
Wie groß war denn, also Sie meinten es ja gerade schon, dass Sie in der Partei, Sie sind glaube ich 1992 in die PDS damals eingetreten, dass Sie dort viele Verbündete, schreiben Sie, gefunden hätten, die auch in dieser Form von Aufarbeitung gehen wollten, so bis in die 2000er Jahre, haben Sie gerade gesagt. Können Sie nochmal beschreiben, wie Sie diese Stimmung und auch diese intellektuelle Stimmung 1992, also so kurz nach der Wende in der Partei wahrgenommen haben? Weil ich könnte mir vorstellen, jetzt so naiv, ich habe eine Westsozialisation, ich habe immer nur quasi von der anderen Seite drauf geschaut, dass da auch viel Frustration und Nihilismus vielleicht dabei war.
Ja, also den Osten hat natürlich vom Westen tatsächlich unterschieden, dass im Westen sich so gut wie nichts und im Osten so gut wie alles geändert hat, in relativ kurzer Zeit. So, also inzwischen merken wir, dass das natürlich alles nicht ganz so einfach ist, aber damals war das so. Diese friedliche Revolution in der DDR war ja zumindest in der Anfangszeit nicht unbedingt ein Aufbruch mit dem Ziel, die Gesamtstaatlichkeit des geteilten Deutschlands wiederherzustellen und auf dem Reichstag die schwarz-rot-goldene Fahne zu hissen. Sondern es war erstmal ein Aufbruch, der versucht hat, die SED-Oberin, die bornierten, verknöcherten alten Säcke im Zentralkomitee und im Politbüro mit den Versprechungen und Verheißungen der IED zu konfrontieren. Ja, also die Bürgerbewegung ist mit Rosa-Luxemburg-Zitaten nach Friedrichsfelde gegangen. Ja. Und die Gründungserklärung des Neuen Forums ist eine Gründungserklärung, die sich mit den Missständen der Welt und mit den Missständen in der DDR auseinandersetzt, aber auch nicht sagt, unser Ziel ist, dass wir Teil der Bundesrepublik Deutschland werden. Und das hat nachgehallt. Das hat auch in den 90er Jahren nachgehallt. Und es war eben interessant für mich zu sehen, dass Leute aus der Kultur, aus der Wissenschaft, kritische Geister, auch zum Teil Leute, die in der DDR eher mit Sanktionen überzogen worden waren, die in der DDR eher Drangsalierungen ertragen mussten, sich aber als Linke nach wie vor verstanden und gesagt haben, wir wollen eigentlich raus aus dieser stalinistischen Muffigkeit, sondern wir wollen eigentlich eine Linke auf der Höhe der Zeit, die sich auch zu Freiheit und Demokratie bekennt und die das als Lebensform betrachtet. Und das war in den 90er Jahren tatsächlich sehr, sehr spürbar. Das hat auch das Klima innerhalb der Partei und innerhalb der gesellschaftlichen Linken im Osten mitgeprägt. Und es hat auch dazu geführt, dass es harte Auseinandersetzungen gab. Weil alle, gab natürlich auch diejenigen, die als Ältere in der Partei versucht haben, dann doch zu relativieren, zu erklären und zu rechtfertigen. Ne? Und diese Auseinandersetzungen waren für mich eher fruchtbringend, befreiend, ja, auch lehrreich. Ja, weil ich habe natürlich von den Generationen vor mir Impulse mitbekommen, die ich unter anderen gesellschaftlichen Umständen wahrscheinlich so nicht mitbekommen hätte. Das ist allerdings dann in der Tat irgendwann verschütt gegangen, weil die neuen Verhältnisse doch sehr schnell, sehr total geworden sind. Ja, und also dann dieses Mantra der Alternativlosigkeit sich dann doch sehr breit gemacht hat. Ja, das war spätestens dann, also das, was Maggie Thatcher und Ronald Reagan ideologisch vorgeprägt haben, hat ja in Großbritannien und in Deutschland mit Tony Blairs und Gerhard Schröders Drive zur Reaktivierung des Neoliberalismus in der Krisensituation nochmal völlig neuen Schub bekommen. Und in gewisser Weise leben wir auch heute noch in einer Zeit, wo uns regelmäßig erzählt wird, es gibt keine Alternative. Wir müssen auf Bürgergeldempfängerinnen einschlagen. Wir müssen das Wachstum, egal zu welchem Preis, kostet es, was es wolle, vorantreiben. Wir müssen die Schuldenbremse wie die Heilige Schrift behandeln und so weiter. Dieses Mantra gibt es ja heute tatsächlich auch immer noch.
Apropos Mantren und nochmal zurück. Diese Wendezeit, die Aufarbeitung in der Partei, aber auch die Veränderung in der Gesellschaft als Ganzes.
Ja.
Sie meinten eben, und das ja sicherlich zu Recht, für viele im Westen ist damals eigentlich gar nichts groß passiert. Deutschland ist irgendwie größer geworden, aber ansonsten war da kein Bruch in der eigenen Biografie oder man musste sich nicht neu aufstellen und so weiter. Aber was würden Sie sagen, wie viele von diesen Diskursen, aber auch von den Unterlassenschaften kehren heute in gewisser Weise zyklisch wieder? Also wir hatten letztes Jahr diesen großen Diskurs nochmal um Oschmann. Da hat man ja immer das Gefühl, da ist ganz viel noch unausgegoren und das kommt halt entweder zyklisch oder ich habe die Hoffnung wie eine Spirale, also dass wir uns da auch irgendwo bei fortbewegen. Aber vieles kommt immer wieder scheinbar, weil es eben noch nicht zu Ende aufgearbeitet ist. Das wäre jetzt zumindest meine Hypothese.
Also was heutzutage wiederkommt, ist irgendwie so eine etwas diffuse Beschwörung einer Ostidentität, von der ich persönlich nicht so unbedingt weiß, was ich damit anfangen soll, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Womit ich was anfangen kann, ist bestehende, nach wie vor existierende sozialökonomische Ungleichheiten. Auch das Sprechen über verpasste Chancen. Ich glaube, dass im Osten nach 1990 ganz, ganz viele durchaus spannende Transformationserfahrungen gesammelt worden sind. Also Menschen im Osten, für die sich fast alles geändert hat, mussten sich ganz anders mit den gesellschaftlichen Verhältnissen auseinandersetzen und ihren Platz darin finden, als es im Westen der Fall war. Und trotz alledem ist über den Osten eigentlich immer eher aus einer Perspektive des Defizits gesprochen worden. Mhm. Der hegemoniale Diskurs in der Gesellschaft war und blieb ein westlicher. Er war von westlich sozialisierten Leuten dominiert. Er ist in den Ministerien im Osten von im Westen geschulten Verwaltungskräften und meist auch Politikerinnen und Politikern um und durchgesetzt worden. Und die spezifischen Wendeerfahrungen interessierten nicht so sehr, weil am Ende ist ja die deutsch-deutsche Vereinigung in etwas gemündet, was aus der Perspektive des Westens so war, die sind jetzt endlich da angekommen, wo wir schon lange waren. Und es dauert jetzt einfach nur noch eine Weile, dann begreifen die auch, dass das so, wie wir das hier gemacht haben, alles schon ganz richtig ist. Und die werden dann auch aufhören, komisch zu wählen. Und die werden dann auch endlich, ne, so, also Bundesbürger, wie wir das auch sind. Dass da am Ende, wenn du bei dem Mantra der Alternativlosigkeit bleibst und wenn du diesen Defizitdiskurs so führst, dass es eine nachholende Entwicklung, eine nachholende Anpassung, eine nachholende Integration in das bundesdeutsche System, was sich als das Bessere und als das letztendlich Gültige erwiesen hat, dann kriegst du ein Legitimationsproblem, wenn sich rausstellt, dass dem nicht so ist. Ja. Das erleben wir jetzt. Und das ist nicht mehr auf den Osten beschränkt, sondern das ist im Osten und im Westen gleichermaßen der Fall. Es gibt dieses diffuse Unbehagen, das Wissen, dass die Rezepte der Vergangenheit, die Gewissheiten der Vergangenheit so nicht mehr tragen. Und das wird unterschiedlich verarbeitet. So. Und im Osten war auch 1989, 90, das ist natürlich eine Tradition, eine Anti-Obrigkeitstradition, die sich da Bahn gebrochen hat. Und wenn das jetzt nur als diffuse Ostidentität bewirtschaftet wird, kann es natürlich von vielen bewirtschaftet werden. Ja? Und dann kann man natürlich auch ein reaktionäres, antidemokratisches Angebot in den Raum stellen, das dann darauf beruht zu sagen, wir sind hier ein national-völkisch-identitäres Kollektiv und wir sind sozusagen aufgrund unserer eigenen harten Arbeit zu dem gekommen, was wir jetzt haben. Und jetzt geht es darum, gegen andere robust dieses erreichte Wohlstandsniveau, dieses erreichte identitär-völkische Miteinander zu verteidigen. Das ist im Augenblick hoch im Kurs und das ist demokratiegefährdend. Es ist aber keine auf den Osten beschränkte Tendenz. Hey. Sie ist dort stärker und härter, spürbar, früher entstanden. Was, glaube ich, auch zu tun hat damit, dass natürlich die gesellschaftlichen Erschöpfungserfahrungen und Wahrnehmungen im Osten stärker waren. Ja, wegen der gebrochenen Biografien, wegen der uneingelösten Verheißungen, wegen auch der Erfahrung der Nichtanerkennung des Geleisteten im Gesamtmaßstab. Mhm. Nur die universalistische Geschichte zu begreifen, dass wir hier in Europa und auch wir hier in Deutschland nicht des eigenen Glückes Schmiede waren, sondern dass in einer zutiefst verflochtenen, vernetzten Welt das alles auch auf Kosten anderer Teile des Planeten, auf Kosten anderer Regionen unseres Planeten, auf Kosten billiger Arbeitskräfte in anderen Teilen der Welt entstanden ist. Dieser Selbstbetrug, der hat noch nicht aufgehört. Und ich glaube, dass man anfangen muss, sich wirklich ganz, ganz nüchtern über die heutige Lage hierzulande und auf dem Globus zu unterhalten, wenn man versuchen will, Auswege zu finden und nicht nur zu beharren, dass weiter so gut funktioniert und im Zweifelsfall wir unsere Insel der Glückseligen dann halt einfach nur mit robusten Knarren verteidigen müssen. Es wird auch nicht funktionieren, weil der Globalisierungsprozess der Wertschöpfungsketten, das kann zwar Stück für Stück umgebaut werden, das versucht Biden, das hat vorher Trump probiert, das versucht China, das versucht in eher archaischer Art und Weise, eher rohstoffbasiert auch Putin und Europa versucht es auch, aber man kriegt die Zahnpasta nur zu einem begrenzten Teil zurück in die Tube.
Bevor wir, und ich merke, es scheint sie da so hinzutreiben in diese, also in die wirkliche knallharte Analyse der Gegenwart oder der Frage, welche Antworten hat die Linke auf die Herausforderung oder was könnte eine typisch speziell aus der Geschichte kommend linke Interpretation wie auch Lösung sein, interessiert mich noch ein bisschen diese Frage in, weil sie eben meinten, es war eine Illusion und da gebe ich ihm vollkommen recht, eine Illusion des Westens wahrscheinlich auch vornehmlich, dass da einfach so ein Anpassungsprozess stattfindet und der ist dann irgendwann einmal abgeschlossen, dann hat der Osten aufgeholt und dann sind wir halt gemeinsam bundesdeutsche Staatsbürger und irgendwo in Gleichheit angekommen. Mich interessiert so ein bisschen die Frage, weil wir anfangs mal darüber sprachen, es gibt so eine, noch keinen wirklichen Generationsbruch, aber es gibt ganz viele, auch bei der Linken, aber in der Gesellschaft als solches, die diesen Bruch eben selbst nicht mehr miterlebt haben. Inwieweit ist es trotzdem als, also in der NS-Geschichte oder in der Erinnerungskultur des NS spricht man immer vom Ende der Zeitzeugenschaft. An dem Punkt sind wir jetzt noch nicht, aber viele, die in der DDR beispielsweise Verantwortung trugen, sind heute, weiß ich nicht, entweder doch tatsächlich schon tot oder hoch in den 70ern, 80ern. Inwieweit ist das trotzdem als etwas Transgeneratives präsent? Es gibt von dem Dresdner Pädagogen Dietmar Bär diesen Gedanken der DDR in der Seele. Also inwieweit ist dieser Auf Aufarbeitungsprozess, also Deutsche wollen ja immer so viel aufarbeiten, aber dieses Erinnern doch viel komplexer, als wir uns das gemeinhin vorstellen.
Also ich habe ja von Sozialpsychologie wirklich keine Ahnung, aber natürlich ist es schon so, dass sich bestimmte generationelle Erfahrungen auch in den tiefen Strukturen der Köpfe weiterfärben, in Anführungsstrichen, untechnisch gesprochen. Das heißt also, man wächst in einem familiären Kontext auf, in dem wird einem was erzählt, in dem wird über früher gesprochen, in dem erzählen die Verwandten von ihren jeweils spezifischen Erfahrungen. Das muss übrigens auch nicht immer was mit der Wirklichkeit zu tun haben. Wie wir wissen, nach 1945 waren ja ganz, ganz viele Widerstandskämpfer. Ich vermute, dass das, ohne das, aber das tun wir ja nicht, hier gleichsetzen zu wollen, auch nach 1989, 90 sich plötzlich ganz viele als Widerstandskämpfer verstanden haben und erfahren haben. Mit der Wirklichkeit hat das nicht allzu viel zu tun. Mhm. Aber natürlich sind ein paar Aspekte habe ja in den 6,5 Jahren auch der Aufarbeitung der SED-Diktatur zu tun gehabt. Und das war mir im Übrigen auch wirklich wichtig, dem ziemlich viel Raum zu geben und auch die Ressourcen dafür bereitzustellen, dass das passieren kann, weil ich es wichtig finde. Aber es ist schon interessant, dass auch das Erinnern an die DDR-Diktatur, die SED-Diktatur, das Erinnern an die Zeit von 1989, 90 doch eher eine Perspektive vom Ende her ist. Während zum Beispiel die Robert-Havemann-Gesellschaft mit dem Archiv von Opposition und Widerstand in der DDR bis heute eigentlich nicht den Raum gefunden hat. Obwohl gerade sowas ja spannend wäre. Ja, also wie hat sich eigentlich Dissidenz in der DDR, der Versuch der Einflussnahme auf die Verhältnisse in der DDR abgespielt? Wie haben staatliche Institutionen darauf reagiert? Auch ohne das mit der Gegenwart gleichsetzen zu wollen. Aber das wäre ja auch für heute interessant, weil da geht es ja auch um zutiefst demokratische Impulse. Ja, Dissidenz gegenüber den bestehenden Verhältnissen. Im demokratischen Raum ist auch das ein Thema. Wenn wir heute über die Frage diskutieren, was darf man tun und was sollte man lassen, wenn man versucht, auf die Gefahren des ökologischen Kollaps aufmerksam zu machen, die Einhaltung der planetaren Grenzen einzufordern, ja, bei Klimaklebern oder Fridays for Future. So. Und insofern, ich glaube, dass sozusagen ganz vielen Köpfen in irgendeiner diffusen Art und Weise auch die soziale Realität innerhalb der DDR noch überlebt hat, aber natürlich adaptiert und in einer bestimmten Weise geformt und überformt durch die Diskurse, die wir als, wenn man so will, offizielles gesellschaftliches Gedächtnis immer wieder reproduzieren. Das ist irgendwie zusammengeflossen irgendwie. Und dann gibt es natürlich noch andere Deutungsmuster. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass der Rechtsextremismus vollende die Wende nicht ganz erfolglos versucht hat, sozusagen zu einem Mobilisierungsmotor für die eigenen politischen Ziele zu machen. Mhm. Und die Erfahrung der friedlichen Revolution zu hijacken und in der eigenen Art und Weise zu interpretieren. Also es ist ein Deutungskampf, der da gerade stattfindet. Und das ist einer der Vorwürfe, die ich der gesellschaftlichen Linken mache, dass sie für diesen Deutungskampf eigentlich bezogen auf 89, auf den real existierenden Sozialismus, überhaupt kein Deutungsmuster anzubieten hat, sondern sich eher noch diffus in einer Mischung aus Ostnostalgie, positiver Anlehnung eben auch zum Teil irgendwie, also für manche scheint ja irgendwie Putin auch nur sowas wie der Wiedergänger irgendwie von Lenin zu sein oder so. Also es ist ganz komische, und auch nach China hat man so ein komischer, weil die heißt ja kommunistische Partei da, diese staatskapitalistische politische Formation. Also dass da so ganz, ganz diffuse Deutungsmuster in den Köpfen irgendwie rumschweben, aber es gibt keine wirkliche Klarheit darüber und ein Stück weit ist darunter auch verloren gegangen, wofür steht man eigentlich selbst.
Warum hat denn speziell die Linke scheinbar Teile dieser Deutung, gerade was jetzt die Entwicklung in Ostdeutschland speziell angeht, wobei ich mich, oder wir sollten uns wahrscheinlich auch ein bisschen verwahren, die Linke jetzt nur als eine ostdeutsche Partei oder als ein ostdeutsches Phänomen zu betrachten. Das ist vielleicht, wenn man zu sehr über Geschichte spricht, kommt man da, glaube ich, leicht in so eine Falle rein. Aber warum hat die Linke speziell in Ostdeutschland diese Interpretationshoheit und auch die Attraktivität zunehmend vielleicht an die AfD sogar abgeben müssen?
Das glaube ich nicht, dass sie das hat. Und ich glaube auch nicht, da haben Sie völlig recht, dass das irgendwie ein ostdeutsch-spezifisches Phänomen wäre. Sondern es ist ein generelles Problem. Es ist in allen entwickelten Industrienationen zu beobachten, dass eine gesellschaftliche Linke es im Augenblick absolut schwer hat, überhaupt noch irgendwie in Deutung zu kommen. Auch die Spaltung zwischen der Linken und die Abspaltung dieses Wagenknecht-Feudalismus da hat ja was damit zu tun. Ne? Mit Suchprozessen und mit Versuchen, Antworten auf diese Suchprozesse zu finden, Altes zu verwerfen, Neues möglicherweise zu etablieren. Die PDS konnte im Osten, glaube ich, deswegen punkten, weil ähnlich wie viele Ostdeutsche, die sich in den 90er Jahren so ein Stück weit als gesellschaftlich nicht gesehen, gesellschaftlich nicht anerkannt, in ihrer Lebensleistung nicht gewertschätzt gefühlt hatten, war auch die PDS so eine Art Paria-Formation. Keiner wollte mit der, man musste sich beschimpfen lassen, wenn man die gewählt hat. Aber die waren eben vor Ort präsent und haben sich gekümmert und sie haben auch ein paar sozioökonomische Fragen gestellt, die aus der Perspektive vieler Ostdeutschen relevant waren. Ja, Rentenfragen, Fragen der Bezahlung im Verhältnis zwischen Ost und West, Fragen des Bestands der Kleingartenkolonie oder des Eigenheims. Ne, das war nur die PDS, die das gemacht hat. Die anderen haben es einfach nicht gemacht. Da ist die PDS nicht für besonders sozialistische Haltungen gewählt worden. Sie ist auch nicht dafür gewählt worden, dass sie links war. Ja, sie ist auch nicht dafür gewählt worden, dass sie beispielsweise sagte, wir wollen sowas wie eine humane Migrationspolitik. Sondern sie ist trotz all dieser Haltungen gewählt worden, weil sie ein Stück weit etwas verkörperte, was für die Ostdeutschen damals fehlte. Und einige kluge Beobachterinnen aus dem konservativen Milieu, bürgerlichen Milieu, haben ja auch gesagt, man wird der PDS ewig dankbar sein müssen, dass sie ein Stück weit auch so eine Art Integrationsprozess der Ostdeutschen in die repräsentativ-demokratischen Verhältnisse zu Wege gebracht hat. Die AfD macht jetzt was anderes. Sie knüpft jetzt auch an anderen Bruchlinien an. So, sie versucht natürlich die Osterfahrung identitär aufzuladen, völkisch aufzuladen. Da geht's gegen die da oben, gegen die Eliten und auch gegen die Wessis. Das passt auch immer gut, sowas, ne? Also man kann sozusagen mit dieser Form der Wutbewirtschaftung Leute einsammeln und auch mobilisieren und auch an, ja, bestimmte Reflexe anknüpfen, die in der DDR immer existierten. Also man hat den Leuten 40 Jahre gesagt, die USA ist an einem schuld. Ja, das ist auch heute noch ein gutes Muster. So. Also, und witzigerweise eins, was ja die Rechtsextremen in ähnlicher Weise für sich reklamieren, wie es auch Wagenknecht jetzt probiert. Ne, die USA ist an einem schuld, der Westen ist an einem schuld. Man müsse mit Putin nur nicht reden, dann wäre das irgendwie alles kein Problem mehr. Das sind ja so an DDR-Denkweisen anknüpfende Argumentationsmuster. Aber die gesellschaftliche Linke hat vor allem ein Problem. Also früher war sie immer die Verheißung des fundamental anderen gegenüber dem westlichen Entwicklungsmodell. Das ist mit 1989, 90 krachend gescheitert. Und hat nur einen Müllhaufen zurückgelassen. Ja. Ein schlimmes Erbe zurückgelassen. Es bräuchte eigentlich sowas wie konkrete Utopien, konkrete Schritte, die heute in der Veränderbarkeit der Gesellschaft als möglich erscheinen lassen, die Wege aufzeigen, wie man einerseits den Menschen die Sorge nehmen kann, des totalen Abfalls ins Nichts, diese Gefahr besteht in unserer Gesellschaft ja immer wieder, öffentliche Infrastrukturen demokratisch kontrolliert irgendwie vernünftig und handhabbar zu machen, mit staatlicher Initiative, auch unter Ausbau von Demokratie, die Investitions- und Kapitalstöcke so einzusetzen und auch so zu kontrollieren, dass ein Transformationsprozess innerhalb unserer Wirtschaft stattfinden kann, der die planetaren Grenzen respektiert, weg von diesem exponentiellen Wachstum. Und natürlich auch die Frage, wer soll in unserer Gesellschaft eigentlich über die Spielregeln des demokratischen Diskurses bestimmen? Sollen das Digitalkonzerne, börsennotierte Digitalkonzerne machen? Sollen das irgendwie Herr Musk machen? Oder wollen wir das irgendwie dann nicht doch irgendwie anderen gesellschaftlichen Umgangsformen unterwerfen, den demokratischen Prozess miteinander zu regeln?
Also neben dem, was Sie die sozioökologische Transformation nennen oder als solche beschreiben, die ja dann tatsächlich auch nochmal andere Akzente setzt, als das beispielsweise die Grünen machen würden, beschreiben Sie am Ende des Buches auch, dass nach wie vor dieser universalistische Gleichheitsanspruch etwas ist, was linke Politik ausmachen sollte in der Zukunft, wenn Sie diese Form von Universalismus vielleicht auch nochmal definieren.
Wir stehen, glaube ich, heute einfach vor der Herausforderung, dass sich kein Problem, wirklich keines der existenziellen Menschheitsprobleme mehr auf nationalstaatlichem Rahmen allein lösen lassen, sondern dass es dazu kollektive Anstrengungen bedarf, die über Ländergrenzen hinausreichen. Und ich glaube auch, dass wir beispielsweise mit dem Blick auf das, was wir uns an Wachstum noch leisten können, zumindest an ökonomischem Wachstum mit dem Ressourceneinsatz, wie er gerade passiert, immer auch mit Blick auf die anderen Teile der Welt vollzogen werden muss. Und da lässt sich nicht leugnen, dass natürlich was dran ist, wenn ein Land wie Indien sagt, also ihr habt jetzt hier 150 Jahre lang den Planeten verpestet, wir sind jetzt gerade dabei, so ein bisschen aufzuholen, jetzt wollt ihr uns erklären, wie wir unsere Wirtschaft organisieren müssen.
Ich wollte gerade sagen, also dieses Universalistische kann ja von Haus aus schon sehr schnell kippen in ein Sendungsbewusstsein, was...
Genau das ist es. Und wir sind ja übrigens an dem Punkt. Ja, wenn dann heute Vertreter der Bundesregierung in Länder des Südens reisen, um denen zu erklären, ihnen auf die Schulter zu klopfen, sagen, jetzt sorgt mal dafür, dass wir den Wasserstoff für unsere SUVs kriegen. Und wir helfen euch auch ein bisschen, dass ihr diese Wasserstoffinfrastruktur hier aufbauen könnt. Dann hat das natürlich was Neokoloniales. Das ist ganz klar so. Überhaupt darf man nicht vergessen, dass alle Entwicklungshilfe immer eigentlich zunächst erstmal eine Entwicklungshilfe im eigenen Interesse war und immer damit verbunden war, am Ende irgendeinen Surplus abzugreifen und nicht den Ländern eine wie auch immer eigenständige Entwicklung vielleicht auch nach anderen Kriterien als unsere zu ermöglichen. Aber Thomas Piketty hat mal den Gedanken in die Debatte geworfen zu sagen, eigentlich müssten sich die Länder des globalen Nordens, die in der größeren Bringe schuld sind, immer erstmal so verhalten, dass sie allen anderen Beteiligten kooperative und gemeinsame Lösungen anbieten, bevor sie von sich aus tätig werden. Das hieße dann für Linke auch beispielsweise, die Partnerinnen und Partner nicht so sehr danach auszusuchen, ob sie vermeintlich unterdrückte Völker repräsentieren, sondern die Partnerinnen und Partner im Internationalen auch danach zu bewerten, ob sie sich bereit sind, auf gemeinsame Schritte zu verständigen, um die globalen Probleme gemeinsam zu lösen. Ne, es gibt ja in der Linken auch so eine ganz, ganz komische, nostalgische Vorstellung von nationalen Befreiungsbewegungen, ja, die heute so dazu führen, dass man selbst offenbar einige immer noch finden, die Hamas sei sowas und irgendwie links und progressiv, ja. So. Damit müsste Schluss sein. Und dann wird man schon feststellen, dass ein Bolsonaro nicht identisch ist mit Lula. Man wird umgekehrt aber auch feststellen, dass auch Lula nicht sozusagen die ersehnte heilige Projektionsfläche ist für die unerfüllten Wünsche unserer europäischen Sozialistinnen und Sozialisten. So, sondern dass sie alle irgendwie mit Wasser kochen unter den jeweils bei ihnen existierenden Bedingungen. Und dass es darum gehen muss, auch unterschiedliche Entwicklungspfade, unterschiedliche Entwicklungswege in anderen Teilen der Welt gegebenenfalls auch zu akzeptieren. Das ist alles von Widersprüchen durchzogen und alles andere als leicht. Aber man muss die Komplexität der Welt wenigstens zur Kenntnis nehmen. Und ich glaube, dass man die Fragen, die sich damit verbinden, auch stellen muss, wenn es sein könnte, dass einem die Antworten nicht unbedingt in den ideologischen Kram passen oder nicht so gut gefallen.
Andernfalls, das fand ich einen sehr schönen Gedanken in Ihrem Buch, ist dann eben die Gefahr, dass man in so ein Buzzword-Sozialismus abgleitet. Abschließend noch die Frage, angenommen, es gibt zumindest auf kurzfristigste Sicht eine positive Lösung, die zunächst erstmal darin besteht, dass die Linke, also aus zumindest Ihrer Sicht positive Lösung, dass die Linke über die 5%-Hürde bei der nächsten Bundestagswahl kommt. Können Sie sich vorstellen, auf Bundesebene auch eine größere Rolle in Ihrer Partei dann einzunehmen?
Also erstmal muss man sagen, dass wir derzeit ja nicht nur ein politisches und strategisches Problem, sondern auch ein Imageproblem haben. Und so ein Imageproblem korrigiert man nicht innerhalb von 3 Monaten, sondern das ist ein Prozess, der eine gewisse Zeit braucht und das setzt erstmal voraus, dass wir überhaupt wieder lernen, uns qualitativ hochwertig zu streiten miteinander. Ob das gelingt, ich weiß es nicht. Ich würde sagen, man müsste jetzt eigentlich anfangen, sich zu überlegen, wie ist der Plan, um 2029 wieder zurück in den Bundestag zu kommen und welche Schritte muss man bis dahin gehen. Ich würde da in jedem Fall meinen Beitrag zu leisten, sage aber auch, meine Positionen sind, glaube ich, augenblicklich in meiner Partei nicht wirklich mehrheitsfähig. Und es ist auch nicht so, dass ich das alles mache als eine Bewerbung für Spitzenfunktionen in der Partei. Ich glaube, eigentlich ist jetzt sogar der Punkt erreicht, an dem eine jüngere Generation da mal die ganze Sache übernimmt. Und vielleicht kommen wir in so einen intergenerationellen Diskurs, in dem man voneinander lernen kann. So. Trotzdem ist es natürlich so, dass man politisch nie sagen darf, das mache ich auf gar keinen Fall mehr oder dieses oder jenes wird mit mir niemals stattfinden. Das rächt sich immer, weil man Prognosen natürlich insbesondere, wenn sie die Zukunft betreffen, nur sehr schwer abgeben kann. Aber es ist schon auch so, ich bin jetzt im Grunde seit 89, 90 ziemlich heftig politisch engagiert gewesen und die letzten 20 Jahre mit einer 80-Stunden-Woche. Also ich habe das Buch jetzt nicht geschrieben, um möglichst schnell wieder in so einen Status zu kommen. Genieße durchaus jetzt auch mal die Zeit zu haben, anders zu reflektieren. Aber es würde mich schon interessieren, und das habe ich auch allen in meiner Partei gesagt, das wissen glaube ich auch alle, die mich in der Partei kennen, wenn wir uns auf den Weg machen würden zu einem, wenn man so will, strategischen Nachdenkprozess, zu einem programmatischen Diskussionsprozess, da habe ich große Lust drauf, da wäre ich mit dabei.
Herr Lederer, ganz herzlichen Dank, dass Sie diese Reflexionszeit, die sicherlich auch knapp bemessen ist, mit uns ein bisschen geteilt haben.
Vielen Dank.
Mir bleibt noch zu sagen, was ich am Ende des Podcasts immer wieder sage. Nachhören können Sie das Gespräch auf cicero.de oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.